Halleluja. Wir wollen jetzt Fortsetzung machen in unserer kleinen Serie über die Vorbereitung auf die Endzeit. Und wie ich angekündigt habe, heute möchte ich über die positiven Trends sprechen. Gestern Abend waren diese schrecklichen negativen Trends, die wir aber auch kennen müssen, die wir einordnen müssen und auf die wir uns einstellen müssen und zu denen wir die richtige Haltung entwickeln müssen. Aber heute Morgen dann jetzt die positiven Trends in der Endzeit. Lass uns noch einmal gehen zu Jesaja 60. Dieses wunderbare Wort, das in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr stark vom Heiligen Geist aus den verschiedensten Ecken heraus beleuchtet wurde und betont wurde und als ein Wort Gottes für diese Zeit einfach gegeben wurde, von den verschiedensten Diensten. Jesaja 60, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ein gewaltiges Wort und beide wichtigen Trends, die Dunkelheit und die Finsternis und auch das zunehmende Licht und die kommende Herrlichkeit, beides ist hier. Manche Leute fokussieren sich auf das eine und sagen, oh, die Welt ist schlimm und schlecht und alles wird immer schlechter und das ist wahr. Aber sie vergessen, für das Volk Gottes wird alles, wenn wir mit Gott gehen und wenn wir kooperieren, es wird alles immer besser und immer klarer und immer einfacher und immer kraftvoller und immer wirksamer werden. So beide Trends gehören zusammen. Dann gibt es die anderen, die reden nur von einer positiven Gemeinde und die übernimmt die Welt und erobert die Welt und wird dann eine christliche Welt Jesus zu Füßen legen, wenn er kommt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Aber für das Volk Gottes, die Zukunft sieht herrlich und gewaltig aus, so dass ein zunehmendes Licht, das Licht scheint immer heller. Johannes sagt, das Licht scheint und die Finsternis vergeht. Licht steht für mich für Verständnis der Pläne Gottes, Verständnis des Wesens Gottes. Und wir müssen uns vor Augen halten, da ist ein Prozess, was Gott von früher geredet hat, ist immer noch dasselbe, was er heute redet. Aber unser Verständnis von diesen Dingen nimmt progressiv zu. Je mehr wir hineingehen in diese Entwicklungen und näher kommen der Wiederkunft des Herrn, umso mehr Licht wird scheinen und dieses Licht wird auch uns erfassen, wenn wir mit dem Licht, was er schon gegeben hat, richtig umgehen. Wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird auch noch genommen, was ihm gegeben wurde. Wir haben Verantwortung mit der Offenbarung, die voranschreitet. Bitte, wenn ich sage, Offenbarung schreitet voran, dann meine ich nicht, heute redet der Heilige Geist Dinge, die in diesem Buch nicht sind. Ich meine nicht das, sondern ich meine, die uralten Dinge leuchten klarer und heller und unser Verständnis nimmt einfach zu von diesen Dingen. Das ist, worum es geht. Und dieses Licht nimmt zu. Und genauso, wenn wir reagieren auf dieses Licht, dann nimmt auch die Herrlichkeit Gottes zu. Die Herrlichkeit erscheint über dir. Das Ziel der Gemeinde ist, ein Wohnort für Gott zu sein. Seine Gegenwart soll dort zu Hause sein, soll dort auch gesehen und erlebt werden. Wenn die Herrlichkeit kommt, dann sieht man etwas, dann erfährt man etwas, dann erlebt man etwas, dann spürt man etwas, dann kommt etwas aus der himmlischen Welt in uns hinein und verändert uns. Das ist, was passieren soll und was auch schon anfängt zu passieren. Aber es wird noch viel, viel, viel stärker werden. Die Herrlichkeit erscheint über der Gemeinde, wenn sie kooperiert, wenn sie aufsteht und wenn sie Licht wird. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, was das bedeutet, aufzustehen und Licht zu werden. Und ganz am Ende dieser Botschaft will ich dann darauf noch einmal zurückkommen. Aber die Herrlichkeit des Herrn erscheint über der Gemeinde. Und das ist die entscheidende Kraft, die uns verändern wird. Nicht unsere Bemühungen. Unsere Bemühungen dienen nur dazu, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. Aber dann sehen wir ihn, er offenbart sich, er neigt sich herab und dann werden wir berührt und verändert. Paulus sagt, wir schauen die Herrlichkeit Gottes an mit aufgedecktem Angesicht und werden so verwandelt in dasselbe Bild durch den Geist. Durch den Geist Gottes werden wir verwandelt. Wir sehen und wir werden verändert. Veränderung kommt nicht durch Anstrengung zustande, Veränderung kommt durch Sehen zustande. Die Gemeinde muss die Herrlichkeit des Herrn sehen. Nicht nur irgendwie wissen, ja, das gibt's irgendwie, was immer das ist, sondern sie muss Erfahrungen machen in der Begegnung mit Gott. Jesus hat diesen Herzenswunsch und er drückt das aus in diesem wunderbaren Gebet, Johannes 17. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind. Man kann zu ihm gehören und weit von ihm weg sein. Und Jesus sagt, ich will, dass sie bei mir sind, ganz nah, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Wir sind geschaffen zur Erlangung der Herrlichkeit. Wir sind dafür geschaffen, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und zu erleben und sogar, dass sie auf uns kommt und uns dann vollständig durchdringt und transformiert. So, das ist der Plan Gottes und die Gemeinde soll an der Hand des Heiligen Geistes Schritt für Schritt gehen und soll unter seiner Anweisung Hindernisse identifizieren und ausräumen und Bahn machen, dass er mehr kommen kann. Der einzige Grund, warum Gott bis jetzt so wenig kommt, sind Hindernisse. Hindernisse in den Herzen. Und die werden durch das Licht Gottes identifiziert und dann haben wir die Aufgabe, diese Hindernisse auszuräumen in der Macht Gottes. Er wird es nicht tun. Was er tut, er lässt sein Licht scheinen, so wie damals Gideon. Auf einmal wurde ihm klar, da ist dieser Götze von seinem Vater, das Licht des Heiligen Geistes schien und er wusste, er muss dieses Standbild umhauen. Gott hat sein Licht gegeben und gesagt, das ist mir ein Ärgernis und das hindert mich, in dem Land zu wirken und das hindert mich, eine machtvolle Errettung von den Feinden zu bringen. Dieser Götze muss weg. Das war Gottes Teil. Und Gott hat diesen Mann stark und mutig gemacht, dann diesen Götzen umzuhauen und diesem ganzen Druck und der Anklage und der Einschüchterung standzuhalten. So, das ist diese Arbeitseinteilung. Gott lässt sein Licht scheinen und dann müssen wir reagieren und wir müssen die Dinge anpacken und wir müssen sie aus unserem Leben schmeißen und aus unserem Denken und aus unserem Verständnis von Gemeinde. Es gibt ein mächtiges prophetisches Wort, von dem ich glaube, dass es wirklich von Gott ist. Und da hat, vielleicht vor 15 Jahren oder so, hat Gott durch ein prophetisches Wort gesprochen. Er wird das Verständnis und das Aussehen oder die Gestalt von Christsein radikal verändern. Das Verständnis und die Art, wie Christsein ausgelebt und ausgedrückt wird, radikal verändern. Ich glaube nicht jedem prophetischen Wort, es gibt viel, viel Schrott dort auf dem Markt, aber ich glaube, dass das ein Wort ist, was wirklich von Gott ist. Die Gemeinde wird durch eine gewaltige Transformation gehen und das ist, was wir verstehen müssen. So, lass uns hineingehen und diese positiven Trends einmal ein bisschen uns vor Augen führen. Apostelgeschichte Kapitel 3, dort ist von Jesus die Rede und Petrus sagt, den, nämlich Jesus, muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Hier sehen wir, wann Jesus wiederkommt. Jesus kommt nicht jeden Moment, nicht heute Mittag, nicht heute Nachmittag und auch nicht heute Abend und auch nicht heute Nacht. Warum? Weil Dinge noch nicht wiederhergestellt sind, die wiederhergestellt werden müssen. Und so lange, bis das nicht geschehen ist, wird er im Himmel behalten. Und erst wenn dieses Werk getan ist, dann wird er kommen. Und das ist dieser Prozess, in dem wir sind und den sollen wir verstehen. Und meine Absicht dieser Botschaft ist, dass wir einfach unseren Blick schärfen für diese Trends und dass wir sehen, okay, wir sind wirklich in einem Prozess und es geht vorwärts. Ein großes Mangel, ein großer Mangel der heutigen Christenheit ist, dass wir kein geschichtliches Verständnis haben, dass wir nicht verstehen, wo kommen wir her, wo sind wir jetzt und was hat unser jetziger Zustand mit der Vergangenheit zu tun. Und dann können wir einen Trend erkennen und sagen, okay, da waren wir vorher, jetzt sind wir hier, also dann werden wir dann dort in diese Richtung weitergehen. Das fehlt so sehr. Und das liegt daran, dass so viele Leute einfach nur gegenwärtige, wenn sie überhaupt lesen, nur gegenwärtige Literatur lesen. Kaum einer macht sich Mühe, einmal Bücher zu lesen von vor 200, 300, 400 Jahren. Und wenn du mal hineinschaust in die Schätze der Kirchengeschichte, wenn du hineinschaust in die Schätze der Puritaner, was die für Offenbarung gehabt haben über das Wesen Gottes und was es heißt, an Gott zu glauben, dann weißt du, wir sind bettelarm. Wir sind bettelarm. Und ihr Verständnis von Christsein ist so anders gewesen, so viel tiefer, so viel reicher. Und dank sei Gott, dass es jetzt sogar einige Schriften von diesen Puritanern, John Owen und verschiedene andere, sogar jetzt auf Deutsch gibt. Du musst nicht einmal Englisch lernen. Du kannst schon diese Dinge auf Deutsch lesen. Und wenn du Englisch kannst, umso besser, dann steht dir noch viel, viel mehr zur Verfügung. Und diese ganzen Klassiker sind alle umsonst im Internet. Du musst nicht mal dafür Geld ausgeben. Wenn wir begreifen, wie vorige Generationen verstanden haben, was Glauben an Gott ist, dann sehen wir, wie abgefallen wir sind, wie oberflächlich wir sind, wie lau wir sind, wie weit wir weg sind und wie wir zentrale Dinge des Evangeliums fast vollständig ausgeblendet haben. Es ist wichtig, dass wir in einer Verbindung sind mit den vorigen Generationen, die Gott gekannt haben und die mit Gott gegangen sind. So, Jesus bleibt im Himmel bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat. Gott hat gesprochen, dass das Reich aufgerichtet wird, dass er kommen wird, dass er eine ewige Herrschaft auf diesem Planeten aufrichten wird. Er hat versprochen, dass er wirken wird unter seinem Volk und sein Volk wieder in seine Wege zurückbringen wird. Halleluja. Jesaja 62. Dort sagt Gott, um Zions willen. Und Zion ist nicht nur Jerusalem. Im Hebräerbrief können wir lesen, wir sind als Gläubige zu Zion gekommen. Wir sind Teil von Zion. So, Zion bezieht sich nicht unbedingt nur auf Israel oder auf Jerusalem. Um Zions willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems willen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Das ist das Ziel. Das ist eine wunderbare Beschreibung von der herrlichen Gemeinde, von dem herrlichen Volk Gottes, was in Übereinstimmung mit ihm gekommen ist. Seine Gerechtigkeit bricht hervor. Am Anfang haben wir diesen Vers gelesen, die Braut hat sich bereitet, ja, und sich gekleidet in die Taten, in diese Taten, das sind die Taten der Gerechtigkeit, ja. Und Gerechtigkeit ist nicht nur, durch Jesus werden wir gerecht angesehen, sondern ein wesentlicher Anteil von Gerechtigkeit ist auch, weil wir gerecht sind und da nichts mehr zwischen Gott und uns ist, deswegen folgen jetzt daraus gerechte Taten, ein anderer Lebensstil. Und da ist ein gewaltiger Irrtum in einem großen Teil der charismatischen Christen, dass das ganze Verständnis von Gerechtigkeit reduziert wird auf: durch Christus bin ich gerecht, seine Gerechtigkeit wird mir angerechnet und jetzt sieht Gott mich vollkommen und alles ist fertig. Und das ist wunderbar, das ist der Anfang. Aber das muss eine Motivation werden, jetzt unseren Lebensstil und unseren Charakter entsprechend in Übereinstimmung zu bringen. Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten. Da sehen wir, er versteht unter Gerechtigkeit euren Lebensstil, die Art und Weise, wie ihr euren Glauben lebt. Und das kommt aus der Berührung Gottes, das kommt aus der Erfahrung. Wir sind jetzt nicht mehr getrennt von ihm, da ist nichts zwischen uns und die Schuld ist weg und uns ist vergeben und wir sind gereinigt. Und daraus kommt Motivation für Schritte, die wir jetzt gehen. Und das Heil des Volkes Gottes wird wie eine Fackel brennen. Das heißt, sie wird Licht geben. Eine Fackel braucht man in der Dunkelheit oder wenn man in eine Höhle hineingeht, wo kein Licht ist. Und dann erleuchtet die Fackel den Raum. Und die Gemeinde wird ein Licht sein. Das Volk Gottes wird ein Licht sein. Und Menschen werden durch das Volk Gottes ihn selber erkennen. Der Tag wird kommen, wo die Gemeinde sagen wird, in aller Wahrhaftigkeit, ohne irgendeine Übertreibung, ohne einen Show-Effekt oder ohne irgendwie unwahr zu sein, sie wird sagen, so wie Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Und die Gemeinde wird sagen, wer uns sieht, sieht Christus. Das Ziel der Gemeinde ist das Wesen, die Schönheit, die Klarheit, den Charakter und die Macht Christi dieser Welt zu demonstrieren. Das ist das Ziel der Gemeinde. Und wir dürfen nicht stecken bleiben im Sichtbaren. Wir dürfen nicht auf das sehen, was wir da heute so vor Augen haben, dieses ganze Durcheinander und all den Streit und all die Ablehnung und diese Ablenkung und dieses Durcheinander und diese Verwirrung und Nebensächlichkeiten riesengroß machen und die Hauptsache dann vergessen und all dieses Durcheinander. Wir dürfen nicht denken, dass es so bleibt. Es wird nicht so bleiben. Gott hat versprochen, er wird nicht schweigen. Er redet. Durch seine Worte wird die Gemeinde oder die Teile der Gemeinde, die seine Worte hören wollen und die sie umsetzen wollen, durch seine Worte wird die Gemeinde verändert werden. Und dann sehen wir Vers 2, die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn, ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Und dann sagen Leute, ja, aber das ist ja erst im tausendjährigen Reich. Ich glaube auch, dass im Wesentlichen die volle Erfüllung von dieser Prophetie dann sein wird, wenn Jesus unter uns ist. Aber was stellst du dir vor? Ein gebrochenes, zerlumptes, zerstrittenes, lahmes Christenvolk und dann kommt Jesus wieder und über Nacht auf einmal ist die Herrlichkeit da? Das ist nicht, was die Bibel sagt. Sondern Jesus kommt für eine herrliche Braut. Sie hat sich schon herrlich gemacht. Sie hat sich herrlich machen lassen. Und sie hat etwas bekommen vom Himmel und ihr Licht wird strahlen in die Welt. Halleluja. Wunderbar. Psalm 102. Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen, denn es ist die Zeit, ihn zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Denn deine Knechte haben Gefallen an seinen Steinen, sie haben Mitleid mit seinem Schutt. Erstens, die Knechte haben Einsicht in diese furchtbare Wahrheit. Das Heiligtum, das Erbteil Gottes ist in Trümmern. Es ist nur noch Schutt, es sind nur noch Steine. Und wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet für den Maßstab Gottes und für wie die Dinge wirklich sind in den Gemeinden, wie viel Lüge, wie viel Täuschung und Heuchelei und Unechtheit und Halbherzigkeit und Manipulation und Kontrolle und Selbstherrlichkeit und all diese Dinge, wie viel von diesem ganzen Zeug da ist, was alles vom Teufel kommt, was von Gott überhaupt nicht ist, was mit seinem Wesen nichts zu tun hat, nichts. Aber hier die Knechte des Herrn sind nicht frustriert und sind nicht enttäuscht und sind nicht resigniert und sagen, alles ist in Trümmern, alles ist nur noch Schutt, sondern sie sagen, ja, es ist so, das ist der Zustand, aber du wirst kommen, du wirst aufbauen, du wirst ein Werk der Wiederherstellung tun. Und das ist so wichtig, diese Ermutigung, die aus der Prophetie kommt, dass wir sehen, es wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Es wird nicht so bleiben, auch wenn die Fortschritte der pfingstlich-charismatischen Bewegung in den letzten 30 Jahren minimal sind und an vielen Stellen wir mehr Rückschritte haben und wir heute Dinge haben, die vor 20 Jahren undenkbar gewesen wären. Keiner hätte geglaubt, dass in der christlichen Gemeinde so ein Zeug überhaupt etwas zu suchen hat. Aber das prophetische Wort gibt uns Hoffnung und sagt, Gott wird kommen. Gott wird kommen. Und um effektiv unseren Platz einzunehmen als Haus des Gebetes, und darüber möchte ich morgen dann sprechen, ist es notwendig, dass wir vom Heiligen Geist durch das Wort Gottes diese Schau haben und dass wir sehen, egal wie es jetzt aussieht, das ist nicht normal und normal ist, was Gott für normal erklärt hat. Und normal wird erreicht werden. Es wird erreicht werden. Und das ist so stark in diesem Psalm hier. Du wirst aufstehen. Du wirst Zion begnadigen. Und du wirst die Gemeinde wieder aufbauen und herrlich machen. Die Nationen werden den Namen des Herrn fürchten. Alle Könige der Erde, deine Herrlichkeit. Denn, Warum kommt wieder Ehrfurcht vor Gott? Weil Gott, Vers 17, Zion aufbauen wird. Er wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Er wird kommen zu seiner Gemeinde, wie Mose den Auftrag hat. Baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Und als sie dann fertig waren, ganz strikt und klar nach den Anweisungen Gottes, dieses Heiligtum zu bauen, als Mose das Werk vollendete, sofort als das Werk fertig war, kam die Herrlichkeit des Herrn und ließ sich nieder und wohnte in diesem Heiligtum. Und genau so wird es wieder sein. So wie Mose klare Anweisungen gegeben hat, so werden wir auch sehen, im Worte Gottes sind klare Anweisungen. Und wenn du mehr über diese Dinge hören willst, dann komm im Oktober nach Selin und da sprechen wir über Gemeindebau. Und teilen das mit, was Gott uns gezeigt hat. Und das ist sicherlich nur ein Anfang. Und in 10 Jahren werden wir mehr davon verstehen und auch mehr davon umgesetzt haben. Ganz sicherlich. Aber wir haben etwas bekommen. Und das ist es wert, gehört zu werden. Das ist es wert, angeschaut zu werden. Das ist es wert, verglichen zu werden mit vielem Zeugs, was es sonst so an vielen, vielen Stellen gibt. Gott gibt etwas. Und wir gehen damit. Halleluja. Halleluja. Du wirst Zion aufbauen. Der Herr wird Zion aufbauen. Er wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Er wird sich wenden zum Gebet der Verlassenen. Ihr Gebet wird er nicht verachten. Dies sei aufgeschrieben für das künftige Geschlecht. Ein neu geschaffenes Volk soll den Herrn loben. Das hat ganz viel mit Lobpreis und mit Anbetung zu tun. Und darauf komme ich nachher noch zu sprechen. Jetzt lass uns ganz kurz das erwähnen und ich mach's wirklich sehr, sehr kurz, auch vor allen Dingen, weil ich da kein Experte bin und weil das auch nicht mein Auftrag ist, weil das nicht mein Fokus ist. Aber wenn wir von Wiederherstellung sprechen, dann lass uns vor Augen haben, Gott stellt Israel wieder her und Gott stellt die Gemeinde wieder her. Beides gleichzeitig wird wiederhergestellt. Und eins der gewaltigsten Zeichen, die am deutlichsten sagen, wo wir sind und wie weit die Uhr vorgerückt ist in Gottes Zeitplan, in Gottes Kalender, ist dieses gewaltige Ereignis der Wiederherstellung Israels als Staat 1948. Wenige Jahre vorher, wenn jemand gesagt hätte, in ein paar Jahren wird es einen Staat wieder geben, die Leute hätten gesagt, unmöglich. Schau dir die Umstände an. Schau dir an, wie die Konstellationen sind. Das kann nicht passieren. Es ist nicht möglich. Aber es ist passiert. Es ist passiert. Es ist ein gewaltiges Wunder. Und das ist ein markantes Datum. Und Leute, die ich sehr, sehr ernst nehme, sie sagen entweder dort 48 oder dann etwas später 67, als ganz Jerusalem dann wieder unter israelischer Fahne war und unter israelischer Herrschaft war. Das ist der Anfang der Wehen. Nicht der Anfang der 7 Jahre. Vor den 7 Jahren sind die Wehen. So wie auch immer, ob das 48 ist oder 67 oder ob es überhaupt nicht stimmt. Aber für mich macht das sehr viel Sinn, dass das ein sehr markanter Einschnitt ist und dass wir daran sehen, die Zeit der Heiden geht zu Ende. Es gibt diese interessante, schöne Anekdote, das ist nicht nur eine Anekdote, das ist wirklich passiert. Ja, Friedrich der Große von Preußen, der bekannt ist dafür, dass er also war bester Freund mit Voltaire, diesem Spötter und diesem Leugner der biblischen Offenbarung. Ja, er hat einen General gehabt und der war gläubig. Von Zieten hieß er. Und er hat ihm gesagt, ja, von Zieten, geben Sie mir einen Beweis, dass die Bibel wahr ist. Oder wie hat er gesagt? Ich habe es hier sogar aufgeschrieben. Kann man irgendwo in Wikipedia oder irgendwo kann man das finden. Zieten, gebe er mir mit einem Wort einen Gottesbeweis, sage er mit einem Wort, dass die Bibel wahr ist. Darauf gab Zieten dem König mit einem Wort die Antwort: Israel. Die Geschichte des Volkes Israels und dieses Wunder, dass sie über diese lange Zeit der Zerstreuung ihre Identität als Volk beibehalten haben, ist absolut einzigartig, ist absolut einzigartig. Und das hat Zieten gesagt, lange bevor die Staatsgründung war. Was würde der heute sagen? Ja. Schon damals war die Geschichte von Israel ein solcher Beweis der Wahrheit Gottes. Gott hat gesagt, wenn ihr auf meine Stimme hört, dann mache ich euch zu einem mächtigen Volk und die anderen Völker um euch herum werden sehen, dass mein Name genannt ist über euch und sie werden euch fürchten. Und das ist unter David dann passiert. Unter David war das Volk in dieser Herrlichkeit, in dieser Macht, in dieser Ordnung. Und Gott hat durch diese Schönheit und durch dieses einzigartige Staatsgebilde, die haben ein Sozialgefüge gehabt, das hat alles übertroffen, was es in umliegenden Ländern gegeben hat. Und wie wir sehen, dann Königin von Saba kommt und hat gehört davon, will sich das anschauen dann unter Salomo. Und sie sieht das alles und sie sagt, man hat mir ja nur die Hälfte erzählt. Sie war vollständig überwältigt von dieser Pracht, von diesem Glanz, von dieser Ordnung, von dieser Schönheit, die das Volk Gottes erlebt hat unter der Herrschaft Davids. Und das wird wiederkommen. Diese Macht wird wiederkommen. Gott wird sich erweisen. Halleluja. So dass sein markantes Datum in dem Endzeitplan 48 und dann 67. Wenn, sagen wir mal, 1930 oder 1940, wenn jemand prophezeit hätte oder jemand gesagt hätte, aus diesem Landstrich Palästina werden in wenigen Jahrzehnten Früchte exportiert werden in die ganze Welt. Man hätte ihn für vollkommen bescheuert erklärt. Aus diesem dürren Landstrich, das nicht mal die paar Beduinen, die da wohnen kann, richtig ernähren kann, sollen Früchte in die Welt exportiert werden? Aber Jesaja hat es prophezeit, wenn sie zurückkommen, mit ihren Früchten werden sie die Fläche des Erdkreises füllen. Obst ist neben Blumen eines der Hauptexportartikel von Israel. Die Wüste blüht und aus der Wüste werden Früchte geschickt in die Welt. Es ist gewaltig. Es ist gewaltig. Und jeder, der von Geografie Ahnung hatte, hätte gesagt, Jesaja, hast du eine Meise? Prophezei was Realistisches an das, was wir glauben können. Aber er hat prophezeit, was Gott ihm gegeben hat, was kein Mensch für möglich gehalten hätte. Und diese Ereignisse sind deswegen wichtig, auch die Einnahme der Altstadt und all diese Dinge. Weil wenn wir die Prophetien lesen über das Wiederkommen Jesu, wenn Jesus wiederkommt, gibt es einen Tempel, gibt es einen Gottesdienst nach der alten Art des Mose, gibt es Opferdienste. All das wird wiederkommen. Und wer mit der Materie ein bisschen vertraut ist, der weiß, dass es längst Gruppen gibt, die ernsthaft sich vorbereiten auf die Wiedererrichtung eines Tempels, inklusive der Ausbildung einer Priesterschaft, die heute schon stattfindet. Die Gewänder sind genäht, die Geräte sind da, alles ist da, eins fehlt noch, die Bundeslade. Alles andere ist da. Und sie arbeiten ganz zielstrebig daran, diesen Gottesdienst nach der Art des Mose, wie er im Alten Testament beschrieben wurde und verordnet wurde, wiederherzustellen. Das sind ernsthafte Kräfte, nicht irgendwelche Leute, die gesagt haben, naja, es wäre schön. Sie arbeiten daran und sie sind sehr weit in ihren Vorbereitungen. Und das wird kommen. Das ist so eine spannende Angelegenheit, davon zu hören und das zu sehen. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht genau, war es 88 oder 89. Ich saß auf dem Flughafen von Budapest und wartete auf meinen Anschlussflug. Und die ganze Halle war voll mit Leuten, die da auf ihren Koffern saßen, weil die Stühle alle besetzt waren. Und irgendwann nach einer ganzen Weile fiel mir auf, die sehen alle so jüdisch aus. Und dann schaute ich mich um und auf einmal realisierte ich, ich bin umgeben von Juden. Und das waren Juden, die kamen aus Russland, die waren von Moskau geflogen nach Budapest und waren auf dem Weg zurück nach Israel. Sie machten die große Heimreise. Und das war so ein Gefühl, ich sage, wow, ich sitze mitten in der Erfüllung von Prophetie. Ein gewaltiges Herausrufen aus dem Volk des Nordens, das größer sein wird als aus Ägypten. Das ist, was Gott prophezeit hat. Und es ist geschehen, weiß nicht, 1 oder sogar 2 Millionen von Juden sind innerhalb von kürzester Zeit herausgerufen worden durch die Hand Gottes und sind zurückgekommen nach Israel. Das ist gewaltig, das ist absolut gewaltig. So, da sind mächtige Dinge im Gang. Und wir wissen aus der Prophetie dann, Daniel beschreibt das, der Mann der Sünde, der Mann der Gesetzlosigkeit. Er wird einen Bund machen mit Israel. Und in der Mitte dieses Bundes, dieses siebenjährigen Vertrages wird er den Bund brechen und wird das tun, wovon Jesus sagt, der Gräuel der Verwüstung, wovon Daniel gesprochen hat. Er wird sich in den Tempel setzen und vorgeben, er sei Gott. Das ist der Moment dann, wo mit der Hure vorbei ist. Die Hure ist nur die Vorbereitung für die Etablierung des Antichristen. Wenn das abgeschlossen ist, Hure ist totale Toleranz, alles ist richtig, alles ist okay. So, die Leute werden aus allen Hintergründen, muslimisch, Hindu oder Baha'i oder was weiß ich, christlich, aus allen Hintergründen kommen, verlassen ihre Identität und finden eine neue Identität in dieser Toleranzreligion. Alles ist richtig und du glaubst so, ich glaub so, alles ist richtig, alles ist von Gott, alle Wege führen zu Gott und so weiter. Und Menschen werden ihre Identität neu definieren, weil sie ihren angestammten Glauben verlassen werden. Aber wenn das dann etabliert ist, wird der Punkt kommen, wo die Maske fällt und wo mit der Hure fertig ist. Und der Antichrist wird die Hure vernichten. Und es wird dann Anbetung des Antichristen und Anbetung des Satans zur einzigen erlaubten Staatsreligion werden. Und die Leute können nicht mehr zurück, weil sie die Brücken hinter sich abgerissen haben. Und aus dieser scheinbar totalen Freiheit, wo alles richtig ist, wo es nichts Wahres mehr gibt, auf einmal kommt die totale Kontrolle, die totale Beherrschung, die totale Bevormundung. Und Jesus spricht von diesen Dingen und Menschen, die das Wort Gottes nicht wirklich kennen und verdrehen, die sagen, ja, das ist damals schon geschehen und sie weisen hin auf einen Präzedenzfall, wo das genauso gewesen ist. Es gibt viele Male bei Prophetien den Fall, dass eine Prophetie in ähnlicher Weise oder in einem geringeren Ausmaß sich erfüllt. Es gibt mehrere Ebenen der Erfüllung von Prophetien. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Aber wenn man den Zusammenhang studiert, worauf ich jetzt nicht eingehen will, dann wird man sehen, dass Jesus niemals sich auf das bezieht, was damals schon gewesen ist, sondern auf ein zukünftiges Ereignis. Okay, darüber gibt es manche interessante Literatur und man kann das studieren. Und es ist wichtig, die Grundzüge zu verstehen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir als Volk Gottes einen Auftrag haben im Gebet und in manchen anderen Dingen einen Auftrag haben für das Volk der Juden und ihnen beizustehen. Und sie brauchen uns und Gott hat uns zu dieser Partnerschaft gerufen. Okay, dann lass uns die zweite Linie anschauen, auf die will ich mich konzentrieren, weil ich denke, dass das jetzt für uns hier auch der entscheidende Punkt ist. Jesus hat prophezeit, es wird eine siegreiche, herrliche Gemeinde geben. Er sagt, die Pforten der Hölle werden nicht standhalten. Ja. Das Wort Gottes dort sagt nicht, werden die Gemeinde nicht überwältigen, sondern sie halten dem geistlichen Ansturm der Gemeinde nicht statt. Es ist die Gemeinde in der geistlichen Offensive, die die Höllen des Totenreiches knacken wird und Beute machen wird. Das ist das Bild, das Jesus gebraucht. Nicht eine Gemeinde, die kurz davor ist, überwältigt zu sein vom übermächtigen Feind und dann in letzter Sekunde kommt er her und rettet sie heraus. Sondern eine Gemeinde, die überwindet. Und wenn du in Offenbarung hineinschaust, dann siehst du, trotz Verfolgung, trotz gewaltiger Bedrängnis, du siehst eine siegreiche Gemeinde, die Satan überwunden hat. Offenbarung 12, Vers 11, sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das Merkmal der Brautgemeinde ist eine solche Liebe zu Jesus, dass alles andere sich darunter finden muss und sie bereit sind, lieber ihr Leben zu verlieren, ihr physisches Leben zu verlieren, als die Wahrheit preiszugeben. Das ist das Merkmal der Brautgemeinde. Und da werden wir hinkommen und da wird Gott uns hinbringen. Und es gibt noch manche andere Stellen, die von diesem Sieg über dieses satanische System berichten. Offenbarung 15, 2 und Offenbarung 19, 7 und 8. So, es wird eine siegreiche Gemeinde geben. Siegreich bedeutet nicht, dass sie nicht bedrängt ist. Siegreich bedeutet nicht, dass es keine Märtyrer geben wird. Siegreich bedeutet, Sie sind nicht zu entmutigen. Sie geben nicht auf. Man kann sie nicht erpressen. Man kann sie nicht einschüchtern. Man kann sie nicht aufhalten. Man kann sie nicht abhalten, zu ihren Überzeugungen zu stehen. Und wenn es darauf ankommt, sagen sie, okay, dann töte mich, aber ich bin ein treuer und wahrhaftiger Zeuge der Wahrheit. Das ist Sieg. Und das ist, was wir am Anfang gesehen haben, wenn du die Geschichte liest, der Christenverfolgung, der Märtyrer, wie das da am Anfang gewesen ist. Es ist absolut ergreifend. Und es ist ein Symptom, wie weit wir vom Zentrum weg sind, dass es auf fast allen charismatischen Büchertischen keine Bücher über die Märtyrer gibt. Weil wir wollen uns damit nicht beschäftigen. Das passt in unser Wohlfühlevangelium nicht hinein. Und wir ignorieren die Tatsache, dass das Maß der Verfolgung weltweit dramatisch ansteigt und in immer mehr Ländern der Glaube einen gewaltigen Preis kostet. Nicht nur im Sudan oder Saudi-Arabien oder Jemen oder in irgendwelchen anderen Ländern. Es sind immer mehr Länder, die es immer schwerer machen, den Christen. Und ein Wohlfühlevangelium, oh, macht euch keine Sorgen, wenn es wirklich dicke kommt, dann wird Gott uns hier erretten. Das wird denen nichts nützen, die sagen, du, hier ist es schon sehr dicke. Was sie brauchen, ist ein Evangelium, wie man sich an Gott hängt und wie man von Gott gestärkt wird und wie man eine Liebe zu Gott bekommt, die größer ist als alles und die jedes Opfer bereit ist, in Kauf zu nehmen, weil die Liebe zu Jesus größer ist als die Liebe zum eigenen Leben und zur Bequemlichkeit. Lies einmal Bücher von Richard Wurmbrand, was er beschreibt dort im Untergrund, im Gefängnis, in den Lagern, was da für Zustände gewesen sind und wie sie dort an Gott gehangen haben und wie sie dort an Gott geglaubt haben. Es hat einen Grund, warum diese Dinge in der pfingstlich-charismatischen Welt ignoriert werden. Es hat einen Grund und das hat etwas zu tun mit unserem falschen Verständnis vom Evangelium, was total diesseitig ausgerichtet ist. Aber das Evangelium ist nicht auf diese Welt ausgerichtet. Paulus sagt, wenn wir unsere Hoffnung nur in dieser Welt auf Christus setzen, wir sind die armseligsten Geschöpfe. Das Evangelium macht nur Sinn, wenn es nach dem Tod erst richtig losgeht. Sonst macht das Evangelium keinen Sinn. Und unser ganzes Verständnis vom Evangelium und wie wir wieder die Ewigkeit mit einbeziehen, das wird sich dramatisch verändern, dramatisch verändern. Da steht uns viel, viel, viel Umdenken und Neusehen bevor. Und Gott hat versprochen, er wird das tun. Lass uns einmal hören, die Vision, die Paulus hat. Epheser 4, ab Vers 11. Er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Das war die Sicht von Paulus. Durch diese Dienste, dadurch, dass der Sohn Gottes erkannt wird, kommen wir zur Einheit des Glaubens, zur Mannesreife. Was ist die Mannesreife? Das Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Das heißt, das Wesen und die Macht Christi wird offenbar werden in der örtlichen Gemeinde. Das ist, was es bedeutet. Du sagst ja, gibt es so etwas? Es hat so etwas gegeben. Und weil es das gegeben hat und weil Gott gesagt hat, alles wird wiederhergestellt werden, wird es wieder so sein. Wenn du die Apostelgeschichte liest am Anfang, du kannst sehen, das Maß der Kraft, die dort war, entsprach dem Maß der Kraft des Dienstes Jesu. Alle Kranken, die gebracht wurden, wurden gesund. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Alle wurden geheilt. Das ist, was das Wort Gottes sagt, Apostelgeschichte. Aus den umliegenden Dörfern haben sie gesammelt. Wieso aus den umliegenden Dörfern? Weil Jerusalem abgegrast war. Aus den umliegenden Dörfern brachten sie die Kranken und alle wurden gesund. Das ist genau dasselbe, was du siehst im Dienst Jesus. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet das tun, was ich getan habe und werdet Größeres tun. Lass uns nicht frustriert sein und sagen, ja, wo sind jetzt die größeren Taten? Viele Leute fokussieren sich auf die Wunder und sie begreifen nicht, die Wunder sind die Antwort Gottes auf die Schule Gottes, die wir durchlaufen sind. Wir sind verantwortlich für den Prozess der Reinigung, den Gott auch bewirken muss. Aber das ist, hat etwas mit uns zu tun. Wenn die Macht ausgegossen wird, ist sie ausgegossen. Das hat nichts mit uns zu tun, glaub es mir. Wenn die Reinheit in die Gemeinde kommt, kommt die Einheit in die Gemeinde und dann kommt die Macht Gottes in die Gemeinde. Und wir sehen am Ende der Tage, Gott mit großer Macht bestätigt sein Evangelium. Matthäus 24, dieses Evangelium vom Reich wird verkünden werden, allen Völkern mit einem Zeugnis, mit Beweiskraft. Was ist die Beweiskraft des Evangeliums? Power. Dämonen werden ausgetrieben und hoffnungslos Kranke werden geheilt werden. Das ist Gottes Plan, so wird es kommen. Aber lass uns nicht naiv und unreif wie viele andere sagen, ja, wo sind jetzt die Wunder? Lass uns sagen, wo ist die Demut? Wo ist die Wahrhaftigkeit? Wo ist die Ehrlichkeit? Wo sind die aufrichtigen Beziehungen? Lass uns das fragen. Und wenn wir da vorangehen, dann müssen wir nicht fragen, wo die Wunder bleiben. Die werden kommen. Und lehrt uns die Kirchengeschichte nicht bis hinein in die letzten Ereignisse. Lakeland, lehrt uns nicht die Kirchengeschichte. Damals Heilungsbewegung aus den Ende der 40er, Anfang der 50er. Power ohne Reinheit ist absolut zerstörerisch. Menschen haben gewaltige Dienste gehabt, haben Zelte gehabt, haben Tausende und Tausende von Leuten angezogen und busseweise sind sie gefahren und gewaltigste Demonstrationen der Kraft sind gewesen. Und von diesen, weiß ich nicht, 40, 50 oder 60 oder wie viel, ich weiß nicht die genaue Zahl, von diesen machtvollen Männern und Frauen Gottes haben das keine Handvoll überlebt. Und die allermeisten im Gefängnis gelandet, in Trunkenheit, in psychiatrische Anstalt, geschieden, als Kriminelle gescheitert und so weiter und so weiter. Die Kraft Gottes, wenn sie vorzeitig begehrt wird und der Fokus ist die Kraft und nicht der Charakter, wird diesen Diener Gottes nach einer Zeit zerstören. Gott ist ein heiliger Gott. Das war immer so und das wird immer so sein. Und bis zum heutigen Tage im Großen und Ganzen hat die pfingstlich-charismatische Bewegung aus diesen Ereignissen keine Lehren gezogen, keine Lehren. Und immer noch siehst du, wie Massen von Gläubigen einen Dienst beurteilen nach Zeichen und Wundern. Ein Dienst wird nicht nach Zeichen und Wundern beurteilt. Ein Dienst wird beurteilt nach Integrität, nach Demut, nach dem Wesen Christi. Danach wird ein Dienst beurteilt und nicht nach wie viel Power da ist. Und wenn wir das nicht langsam begreifen, dann machen wir uns zu Kandidaten der Verführung, weil nachher der Antichrist wird kommen mit machtvollen Taten, übernatürlichen Wundern. Und wenn das unser Kriterium ist, wir werden reihenweise auf diesen Mann hereinfallen, reihenweise. Aber wenn unser Kriterium ist Christusähnlichkeit, dann riechen wir den Stolz und die Selbstverherrlichung von Weitem und sagen, was immer der für Wunder hat, ich möchte nichts damit zu tun haben. Und so mache ich es heute schon. Wenn ich mit Diensten in Berührung komme, wo gewaltige Kraft ist und ich rieche den Stolz und ich rieche die Selbstverherrlichung und ich rieche, jemand baut sein eigenes Imperium und macht seinen Namen groß. Ich muss nicht sagen, ja, ist das jetzt noch der Heilige Geist oder ist das schon eine Vermischung oder ist das nur ein betrügerisches Imitat vom Teufel? Das ist mir egal. Sobald ich den Stolz rieche, ich möchte nichts damit zu tun haben. Ich distanziere mich davon. Ich lese diese Dinge nicht. Ich schaue mir das nicht an. Ich fahre da nicht hin. Ich habe nichts damit zu tun, weil ich keine Zeit zu verlieren habe. Ich will Christus nachgeben. Ich will in sein Bild verwandelt werden. Und was soll ich mich mit Diensten abgeben, die nicht nach seiner Reinheit streben? Warum? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich bin jetzt auch schon über 40 und die Zeit läuft. Und ich muss meine Prioritäten setzen. Amen. Wir müssen begreifen, wir haben hier nur ein Leben. Wir haben nur einen Versuch. Du kannst nicht sagen, ich probiere jetzt 5 Sachen und dann im 6. Versuch probiere ich dann vielleicht auch mal das Richtige, was Gott mir geboten hat. Nein, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und das ist nicht Evangelisation, sondern das ist die Herrschaft Christi in unserem Herzen. Das ist das Reich Gottes, die Königsherrschaft. Und er regiert. Und wenn er nicht in meinem Herzen regiert, dann regiert er nicht in der Gemeinde. Und wenn er nicht in der Gemeinde regiert, dann kann er das Zepter seiner Macht aus der Gemeinde nicht ausstrecken in die Welt hinein. Er kann es nicht. Die Macht Gottes kommt aus der Gemeinde. Heute sehe ich viele Leute, die reden von der Nation. Oh, wir müssen die Nation erreichen. Die Herrlichkeit kommt auf die Nation. Die Herrlichkeit Gottes kommt auf die Gemeinde. Wo soll die denn landen in der Nation? Der Heilige Geist, die Taube, landet auf dem Lamm, nirgendwo sonst. Und das ist eine Illusion, der viele nachgehen, dass sie denken, irgendwie die Herrlichkeit Gottes kommt über die Nation. Die Herrlichkeit Gottes kommt auf die Gemeinde und dann aus der Gemeinde in die Nationen und auch in diese Nation hinein. Aber der Fokus ist die Gemeinde. Und ich sehe viele Pastoren, die nach 20, 30 Jahren frustriert sind und das Projekt Gemeinde aufgegeben haben. Und jetzt haben sie eine größere Vision und haben das eingetauscht für das Land jetzt. Und sie kämpfen jetzt für das Land. Wir wollen auch kämpfen für das Land, aber in der Ordnung Gottes. Und wir kämpfen für das Land, indem wir kämpfen für die Wiederherstellung der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde wird, dann wird das Land die Macht Gottes sehen. Das ist die Ordnung Gottes. Das Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi. Vers 14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Ich finde das so wunderbar, wie Paulus hier ohne sich komisch zu fühlen oder ohne sich selber irgendwie anzuklagen oder das zu erlauben, dass irgendwer ihm schlechte Gefühle gibt. Er redet davon, es gibt im Volk Gottes Betrug. Er ist nicht negativ, er ist nicht kritisch, aber er redet davon, es gibt Betrug. Und wir haben heute dieses unbiblische, seichte und verkehrte Gefasel von der Liebe. Und das sagt, wenn du Probleme hast mit einem katholischen Priester, der in der Kraft Gottes wirkt und das nicht anerkennen möchtest und nicht vollwertig ihn als deinen Bruder sehen willst, dann hast du einen kritischen Geist. Und der beweist oder der Grund, warum du einen kritischen Geist hast, du hast einen Mangel an Vaterliebe. Dann wie viel Mangel an Vaterliebe hat Christus gehabt? Wie viel Mangel an Vaterliebe hat Paulus gehabt, wenn er falsche Dienste gegeißelt hat als Feinde des Kreuzes? Ist nicht wichtig, wie viel Power der Priester hat, wie viel Wahrhaftigkeit zu Christus und seinem Wort hat er. Wie kann man sagen, Christus ist mein Herr? Und auf irdischer Ebene habe ich einen über mir, der maßt sich an, über Christus zu stehen. Wenn er etwas sagt, ex cathedra der Papst, dann ist das gültig. Und wenn die Bibel das Gegenteil sagt, dann gilt, was der Papst gesagt hat. Wie kann man Jesus nachfolgen und eine Autorität über sich anerkennen, der sich über Christus stellt? Wie ist das möglich? Wenn Christus doch der Herr aller Herren ist. Und wenn du dann mit solchen Leuten redest, dann können sie nichts antworten und beschweren sich dann bei anderen. Ja, der argumentiert immer nur mit der Bibel. Das ist, was du dir dann anhören musst. Ja, womit denn sonst? Mit Goethes Werther? Lass uns die Wahrheit reden in Liebe, in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt in Christus ist. Ihr Lieben, hier ist ein wichtiger Punkt. Durch das Reden in Wahrheit wachsen wir. Wenn wir die Wahrheit kennen und nicht reden, werden wir nicht wachsen. Und viele reden nicht und der einzige Grund ist, weil sie einen Erbonkel haben aus der Landeskirche. Oder was ähnlich Gelagertes. Und das könnte sich negativ auswirken auf ihre materielle Zukunft. Und wir können ja im Herzen glauben, wir müssen ja nicht gleich so provokativ die ganze Verwandtschaft erschrecken. Wir wollen die ja gewinnen. Wir werden niemanden gewinnen, wenn wir die Wahrheit verdrehen. Wir werden niemanden gewinnen. Epheser Kapitel 5, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Die Offenbarung über die Hingabe Christi, Wie hat er den Vater geehrt? Wie hat er in dieser totalen Demut und Abhängigkeit vom Vater gelebt und war bereit, in allen Dingen dem Vater sich unterzuordnen und ihm die Ehre zu geben? Offenbarung über die Hingabe, über die Demut Jesu setzt Kräfte frei zur Heiligung. Wenn wir ihn sehen, wie er für den Vater gelebt hat, dann weckt das in uns Bewunderung, dann weckt das in uns eine große Dankbarkeit und sagen, das ist fantastisch, das ist absolut wunderbar, wie er gelebt hat. Und dann geht's weiter und wir entdecken, aus dem Grunde haben wir denselben Heiligen Geist bekommen. Jesus hat sich hingegeben, hat sich geopfert durch den Heiligen Geist. Und diesen selben Geist haben wir bekommen. Warum? Um schöne charismatische Gottesdienste zu feiern? Nein, viel mehr. Um dasselbe Leben in uns hervorkommen zu lassen. Darum haben wir den Heiligen Geist bekommen. Christus soll Gestalt gewinnen in uns und in der Gemeinde. Das ist das Ziel Gottes und dieses Ziel wird erreicht werden. Und er reinigt die Gemeinde, so er gibt Offenbarung über seine Hingabe und er reinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt. Die Gemeinde wird Christus verherrlichen. Die Gemeinde wird sagen, wer uns sieht, sieht Christus. Und das wird nicht ein billiger Werbeslogan sein, sondern das wird wahrhaftig so sein. Die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist die Vision von Paulus. War er ein Traumtänzer? Hat er nicht die Realität gewusst vor Ort? Hat er nicht gewusst, wie fleischlich Christen sein können, wie sie streiten über alles Mögliche und wie sie die Dinge nehmen und verdrehen? Hat er das nicht gewusst? Doch, aber hat auch gewusst, wer Gott ist und was Gott gesagt hat und was Gott mit der Gemeinde vorhat. Halleluja. Sein Glaube war nicht in die Fleischlichkeit der Menschen, sein Glaube war in die Macht Gottes. Und er hat diese Vision gehabt und wir müssen diese Vision haben. Es ist absolut notwendig. Wer diese Sicht nicht hat, dass es dahin geht und dass das erreicht werden wird, wird, wenn er ein paar grundlegende Wahrheiten verstanden hat, er wird verzweifeln an dem Zustand. Er wird die Dinge sehen, wie sie sind und sagen, meine Güte, das hält doch keiner mehr aus. Das ist unerträglich. Aber wenn wir diese Vision haben, Gott wird kommen, und ich werde nachher noch ein bisschen mehr beschreiben, was die Maßnahmen Gottes sind. Gott wird kommen und Gott wird den Status quo verändern und er wird Licht geben und er wird zur Umkehr bringen. Halleluja. Heilig und tadellos. Und Gott tut es durch Offenbarung, durch Zunahme seines Wortes. Er wird nicht schweigen bis. Und lass uns das einmal so ganz kurz anschauen. Ja, auf dem Tiefpunkt des Abfalls und der Treulosigkeit gegenüber Gottes Wort, deswegen nennt man es das finstere Mittelalter, als das Evangelium zu etwas verkommen ist, was nur dazu diente, Leute auszubeuten. Und Leute wurde eingeredet, sie müssen Geld bezahlen für ihre Errettung und für Sündenvergebung. Und Riesensummen wurden gesammelt, damit die Päpste in Saus und Braus leben konnten, wie Könige. Mit ihren Hurenhäusern und all diesen perversen, furchtbaren Dingen, die damit zusammenhängen. Ein Papst hat es sogar geschafft, seinen unehelichen Sohn, stell dir mal vor, auf den Thron zu hieven. Und da wollen die uns erzählen von apostolischer Sukzession. Das hat mit apostolischer Sukzession nichts zu tun. Paulus hat nicht einen geistlichen Sohn gehabt, der in solcher Perversion gelebt hat. Das hat nichts mit apostolischer Sukzession zu tun. Und auf dem absoluten Nullpunkt, als das Evangelium nicht mehr vorhanden war, nicht mehr verstanden war, die Gottesdienste liefen auf Lateinisch ab. Wie viel haben die Bauern davon verstanden? Null. Die Predigt ging auf Lateinisch. Kannst du dir das vorstellen? Und den Leuten wurde gesagt, sie sollen Geld bezahlen, damit sie ihre Sünden erlassen bekommen. Und deswegen heißt es das finstere Mittelalter, weil das Licht erloschen war. Das Licht des Evangeliums war erloschen. Und dann Als es nicht mehr tiefer ging, hat Gott ein Licht angezündet. Und er gab Männern Offenbarung wie Hus und dann anderen, nachher dann auch Luther und Zwingli. Er gab ihnen Offenbarung über Errettung, nicht durch Anstrengungen, nicht durch Opfer, die wir bringen, nicht durch Gelder, die wir bezahlen, nicht durch Riten, die wir erfüllen, sondern Errettung, weil wir begreifen, er hat für uns den Preis gezahlt und Errettung kommt aus Gnade, nicht durch Werke. Und das war so eine Revolution und die Horden der Hölle haben sich aufgemacht, diese Wahrheit zu ersticken. Aber wenn das Licht scheint, niemand löscht es mehr aus. Und das Licht schien machtvoll und es hat innerhalb von wenigen Jahrzehnten den Kontinent Europas total transformiert. Natürlich dann im Zuge dieser ganzen Geschichte sind eine Menge Dinge passiert, die haben nichts mit Gott zu tun. Und es war niemals Gottes Idee, weder bei Luther noch bei Calvin, dem Evangelium zum Durchbruch zu helfen, indem man mit staatlicher Macht sich verbündet. Das war niemals Gottes Plan. Und Zwingli hat gesagt, wir brauchen die Ratsherren von Zürich, sonst können wir uns gegen Rom nicht durchsetzen. Gott braucht keine politische Macht, sondern Gott braucht Menschen, die sagen, er ist unser Gott, er wird es tun. Und wir stehen dafür. Und wenn wir fallen, fallen wir, aber wir lassen nicht los. Wenn wir umgebracht werden, dann werden wir umgebracht. Aber Wahrheit ist Wahrheit. Was war der Spruch der Täufer? Die Wahrheit ist untödlich. Die Wahrheit ist untödlich. Oh, was für ein Licht brannte da unter den Täufern. Lies mal Dokumente über die Täufer. Es gibt ein ganzes Buch, wo es lauter Briefe und Abschiedsbriefe, viele Sachen geschrieben aus dem Gefängnis heraus in der Nacht, bevor sie dann am nächsten Morgen dann umgebracht wurden. Viele wurden verbrannt oder ersäuft im Fluss. Und was sie da geschrieben haben, es ist so gewaltig. Es ist so gewaltig. Forsche und geh mit diesen Dingen und sag, oh mein Gott, hilf du mir aus meiner Seichtheit, aus meiner Fleischlichkeit, aus meiner Halbherzigkeit. Gib mir wahren Glauben. Das ist das Gebet, was kommen wird, wenn wir solche Dinge studieren. Und ignorieren und wegschauen hilft uns nicht, weil da wird's hingehen. Das wird die Art sein von Christ sein, die am Ende übrig bleibt. Es wird nur zwei Arten geben, Hure oder Braut. Hingabe zu Christus oder Hingabe an den Geist der Lüge. Es wird nur zwei Formen geben. Heute haben wir x verschiedene Variationen. Dieses Durcheinander wird aufhören. Die Hand Gottes wird kommen. Es wird sich klären. Die einen zur Rechten, die anderen zur Linken. Dieses ganze Durcheinander. Und zu welcher Gruppierung gehörst du und zu welchem Netzwerk? Und wer sind deine Apostel? Und wer sind deine Apostel? Dieser ganze Quatsch wird aufhören. Weil wir sind unter der Herrschaft Christi. Und da gibt's nicht drei verschiedene Varianten und auch nicht 30 und verschiedene Ströme. Wie viele Formen von Christen gab es in Apostelgeschichte 2, Vers 42? Sie blieben in der Lehre der Apostel. Fertig. Es gab eine Form von Glauben. Und wenn einer gesagt hat, ja, aber ich sehe das nicht so wie die Apostel. Okay, du bist draußen. Wir sind drin. Hat man nicht gesagt, okay, gründen wir einen ökumenischen Arbeitskreis, wie können wir dich integrieren, wie können wir dir Anerkennung verschaffen, die du so brauchst, wie können wir irgendwie helfen, dass du dich nicht jetzt abgelehnt fühlst oder dass wir dir den Glauben absprechen, komm, wir setzen zusammen und machen auf kleinsten Konsens irgendwie ein Papier und dann fühlst du dich auch gut. Nirgendwo hat einer solche kranken Ideen gehabt, nirgendwo. Da waren die Apostel und jeder hat gewusst, wer die Apostel sind und sie haben gelehrt mit Vollmacht und Klarheit und die Jünger haben gelernt und sie blieben in der Lehre der Apostel. Und dann haben die Apostel gesagt, wenn jemand kommt und anders lehrt, nehmt ihn nicht auf. So, es blieb alles schön stromlinienförmig, schön klar. Es war klar, wer drinnen war, wer draußen ist. Heute ist es überhaupt nicht klar. Klarheit wird wieder kommen. Verwirrung ist ein Zeichen des Feindes, Klarheit ist ein Zeichen des Herrn. Es wird wieder sehr einfach werden. Halleluja. Sehr überschaubar. So, da war das Licht, das durchbrach, das Licht des Evangeliums. Und das war nur ein erster Teil. Es gibt ja noch viel, viel weitere Dinge als nur Errettung aus Gnade. Und dann später dann erst mit den Täufern und nachher dann viel, viel später hat es dann wirklich durchgesetzt, das Verständnis über Taufe. Und dann kam Evangelisation, John Wesley. Er war der Erste, der Open Air gepredigt hat, weil sie ihn aus der Kirche rausgeschmissen haben. Und er stellte sich auf den Grabstein auf dem Friedhof von seinem Vater. Damals war der Friedhof rings um das Kirchengebäude. Und er stand auf dem Grabstein seines Vaters und sagt, hier dürft ihr mich nicht wegjagen. Und er hat das Evangelium gepredigt. Und so fing Open-Air-Verkündigung an. Das war völlige Revolution. Wesley, das kann doch nicht von Gott sein. Weißt du, was der macht? Der predigt außerhalb der Kirchenmauern, im Öffentlichen, unter freiem Himmel, das Evangelium. Das kann doch gar nicht von Gott sein. Weil wir wissen doch, das Evangelium muss mit würdigem Talar von einer Kanzel gepredigt werden. Aber es war von Gott und Gott hat machtvoll gewirkt. Und ungläubige Historiker bestätigen heute, dass England vor dieser Gefahr, der drohenden Gefahr, dieser Revolution, wie sie auch in Frankreich gewesen ist, bewahrt wurde durch die moralische Erneuerung der Nation, durch die Methodisten, durch die Wesley-Bewegung. Das bestätigen ungläubige Historiker. So, da ist eine gewaltige Macht gewesen. Und das war ganz neu und wirklicher evangelistischer Dienst wurde wieder hervorgebracht. Dann auch Whitfield. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir ein paar Dinge wissen aus der Geschichte, dass wir da hineinschauen und das mal sehen. Es gibt ganz andere Dinge, was wir heute haben. Wir sind Bettelknaben gemessen an dem, was Gott kann. Von Whitfield kannst du lesen, der nachher dann, der war Zeitgenosse von Wesley und hat dann in Amerika gepredigt. Der hat mit solcher Kraft gepredigt. Da sind die jungen Burschen auf die Bäume geklettert von Weitem, um ihn zu sehen, weil solche Massen da waren. Und bevor er anfing zu predigen, hat er gesagt, ihr kommt besser runter. Wenn ich predige, kommt die Kraft Gottes und ihr fallt von den Bäumen wie reife Äpfel. Kommt lieber runter. Und diese Dinge sind irgendwie schon wie in Vergessenheit geraten. Und dann ging das weiter, dann die Ausgießung des Heiligen Geistes, total bekämpft als von unten, als böse. Und sie hat sich durchgesetzt wie ein Lauffeuer durch die ganze Welt. Und was dadurch passiert ist an geistlichen Bewegungen, dann damals in Korea, in China, in Indien, das ist so absolut gewaltig. Wenn man heute von Erweckung redet, dann denke ich immer, diese armen Leute, haben die schon mal Kirchengeschichte studiert? Haben die schon mal studiert, was wirklich Erweckung war? Erweckung ist, wenn Menschen ihre Verlorensein durch Gott erkennen und so vorbereitet werden, einen Erlöser zu erkennen. Die Leute sind nicht begeistert über eine Botschaft vom Erlöser, weil sie gar nicht bemerken, dass sie einen Erlöser dringend nötig haben. Aber wer sieht, dass er verloren ist, dass er vor einem heiligen Gott nicht bestehen kann, der schreit nach einem Erlöser und er bekommt Offenbarung über Jesus. Und das Verständnis von wie gedient wurde, wie gepredigt wurde, das war früher so anders. Hast du mal gelesen bei Charles Finney? Man hat Untersuchungen gemacht, das war dann 1850 ungefähr, Untersuchungen gemacht, dass Jahrzehnte nach der Bekehrung 80% der Leute noch aktiv in der Gemeinde waren. Weißt du, wie das heute aussieht? Von den besten Evangelisten, die wir haben, deutlich unter 5%. 100 Leute heben die Hand und sagen, jawohl, ich will Jesus als meinen Herrn und als meinen Erretter annehmen. Und ein paar Jahre später sind von 100 noch 5 in der Gemeinde und dienen Gott. Bei Finney waren das über 80. Und das hat einen Grund, weil er eine andere Methode gehabt hat. Er hat nicht die Leute angefleht und die Orgel hat soft gespielt und jetzt kommt doch bitte und ehrlich und es tut auch gar nicht so weh und wir wollen auch nicht euer Geld und macht doch einfach nur eine Entscheidung für den Herrn, erstmal als Erlöser und über die Herrschaft Christi können wir dann noch später sprechen, aber erstmal kommt doch mal und Gott ist nur gut und Gott wird dir nichts wegnehmen und es ist alles so schön. Finney hat die Heiligkeit Gottes gepredigt und die Verdorbenheit der Menschen. Und dann sind Menschen zusammengebrochen, die fielen von ihren Stühlen runter und haben geschrien nach Gott. Die rannten mitten in der Predigt nach vorne und haben gesagt, wir wollen uns bekehren, wir sind soweit, hier bin ich, ich will Jesus annehmen. Und er sagt, du bist noch lange nicht soweit, setz dich hin, wenn du soweit bist, ich sage es dir. Der hat die Leute gehindert, eine vorschnelle Entscheidung zu treffen, wo er gesehen hat, die Herzen sind noch nicht durchgebrochen. In diese Verzweiflung und in dieser Gewissheit, ich brauche Gott, sonst bin ich total verloren. Wie anders heute, wie billig. So, So, ich empfehle euch da, einfach mal Bücher zu lesen. Es gibt ein fantastisches Buch, über was beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes Anfang des 20. Jahrhunderts, 1907 oder 1910, so in dieser Gegend. Jonathan Gofforth, durch meinen Geist, kannst du für, weiß ich nicht, 4 Euro oder so, kannst du das bei Herold kaufen. Herold findest du auch nicht auf den christlichen charismatischen Büchertischen, aber da gibt es Schätze, da gibt es Bücher, ihr Lieben. Und wir sind heute so, oft, wenn das nicht ein bekannter Asaf oder wie die da heißen, dann kann das nicht gut sein. Es kommt nicht darauf an, auf welchem Verlag das Buch ist, sondern ist da etwas von Gott da drin? Und es gibt Schätze in christlichen Kreisen, wovon wir gar keine Ahnung haben. Oder ein anderes Buch, was auch Berichte schreibt über Erweckung, wie der Heilige Geist gewirkt hat. Heiliges Feuer von Michael Brown. Wird, glaube ich, auch irgendwie für ein paar Euro so verhökert. Ja? Oder vielleicht ist es auch inzwischen ganz vergriffen, ich weiß nicht. Aber du wirst es antiquarisch finden. Und dort findest du Berichte, wie der Geist Gottes gewirkt hat. Mir kommt eine Situation in den Sinn, da war über einer ganzen Gegend brütete der Heilige Geist, so wie in der Erweckung auf den Hebriden, da in Schottland. Da fiel der Heilige Geist auf Gegenden und Leute auf dem Feld wurden erfasst von Gott und haben ihre Sünde gesehen, haben auf dem Feld dort, ohne Evangelisation, ohne irgendwas, einem heiligen Gott begegnet und haben sich bekehrt und dann rannten sie in die nächste Kirche und da waren schon viele, viele andere und die haben Tag und Nacht Versammlungen gehabt. Und eine andere Geschichte ist, da war der Geist Gottes über einer Stadt. Das war eine Hafenstadt und da kam ein Schiff dem Hafen zu nahe, weil es einlaufen wollte. Und der Heilige Geist fiel auf dieses Schiff und alle Seeleute waren erfüllt von Erkenntnis ihrer Sünde und ihrer Verlorenheit, gingen auf die Knie. Und als das Schiff in den Hafen einlief, haben sie Lieder gesungen und waren alle schon errettet. Die ganze Mannschaft war ein Lobpreisband. Oh, es gibt so gewaltige Dinge. So gewaltige Dinge. Und das sind alles Zeichen, die Gott gegeben hat. Und die erinnern uns daran, was da los gewesen sein muss in der Apostelgeschichte. Und das, was in der Apostelgeschichte gewesen ist, wird wiederkommen auf globalem Niveau. So wie der Anfang war, wird das Ende sein. Unser Gott ist nicht einer, der sich am Anfang verausgabt hat und dann plätschert das irgendwie so aus und das Ende ist absolut jämmerlich und hat mit dem Anfang nichts zu tun. Das ist nicht unser Gott. Unser Gott behält das Beste für den Schluss. Das ist unser Gott. Und die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die des ersten. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Dann eine neue Welle des Heiligen Geistes ab der 60er Jahre. Und was ist passiert? Der Dienst des Lehrers auf einmal wurde wiederhergestellt. Vorher hat man nur gepredigt, einfach Passagen aus der Schrift ausgelegt, aber dann kam der Dienst des Lehrers, wo über Themen gesprochen wurde, meinetwegen Ehe oder Arbeit oder irgendwie solche Dinge, wo die Gesamtheit der biblischen Lehre genommen wurde in Bezug auf ein Thema. Und das ist für das geistliche Wachstum enorm wichtig. Es ist nicht die einzige Art, aber es ist wichtig, dass auch themenmäßig gepredigt wird. Und auch mit dieser Welle dann gab es die Wiederentdeckung, das ist vielleicht wichtig für die Jüngeren unter uns, die Wiederentdeckung von Lobpreis. Und das heißt, auf einmal kamen die Leute auf die Idee, wieso singen wir aus Liederbüchern über einen Gott und benehmen uns so, als wäre er nicht da? Die Bibel sagt, er ist da. Also wenn er da ist, dann lass uns doch unsere Augen aufheben und lass uns zu ihm singen. Wir singen unsere Gebete zu ihm in sein Angesicht. Nicht Lieder über ihn, wir singen zu ihm. Das war eine Revolution. Du denkst ja, Lobpreis, ja, das ist normal. Als ich vor 35 Jahren mich bekehrt habe, war Lobpreis ein Kampf und es wurde bekämpft. Leute haben gesagt, das ist verrückt, was wollt ihr? Die Hände hochheben, das ist total anstößig. Lass das sein, du verletzt mich damit. Das ist, was ich mir anhören musste. Ich habe keinen christlichen Hintergrund, ich kam in die Gemeinde und wusste von überhaupt gar nichts und war da in dieser Gemeinde und da wurden die Liederhefte, die Liederbücher rausgenommen und wurden Lieder gesungen und das war eine Trauerveranstaltung. Und eines Tages hat Gott zu mir gesprochen, war ganz junger Christ und hat gesagt, hier ist die Schriftstelle, an allen Orten sollen die Männer heilige Hände hochheben. Und ich möchte, dass du im nächsten Gottesdienst die Hände hoch. Ich habe gesagt, Herr, das geht nicht. Hier hebt niemand die Hände, das machen wir nicht. Und ich hatte den Eindruck, der Herr sagt, mich interessiert nicht, was niemand tut, mich interessiert, was wirst du tun. Und dann war ich da in diesem Gottesdienst, bin mit Zittern hingegangen und habe gesagt, Herr, ich lege mich fest, ich werde deinem Wort gehorchen. Ich werde heute in diesem Gottesdienst meine Hände hochheben. Das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Aber ich hatte das Gefühl, ich gehe zu meiner eigenen Hinrichtung. Weil das Programm stand fest und an der Säule standen die Holztäfelchen und da waren die Lieder angeschrieben und ich wusste genau, wir sind beim letzten Lied und beim vorletzten Vers. Da stand genau, wie viele Lieder und wie viele Verse. Und ich wusste, ich habe mein Gelübde nicht erfüllt und wir singen noch zwei Verse und dann ist der Gottesdienst fertig und ich gehe raus wie ein geprügelter Hund und habe gesagt, Herr, ich habe es dir versprochen, aber ich konnte es nicht. Und ich wusste, jetzt oder nie. Und ich sage, Herr, gib mir Kraft. Und keine Kraft kam. Mir schlotterten die Knie. Und ich sagte, jetzt, okay, wenn Gott mir nicht hilft, dann muss ich es alleine machen. Augen zu. Hat mich hingestellt und innerlich bis drei gezählt und sagt, bei drei wirst du die Hände hochheben. Hast du gehört? Bei drei wirst du die Hände hochheben. Okay. Und dann habe ich bis drei gezählt und dann habe ich die Hände hochgehoben bis zum Gürtel. Das war mein Durchbruch. Und ich hatte das Gefühl, als wenn die Zeit stehen bleibt und die ganze Gemeinde schaut auf mich, Verrat in unserer Mitte. Und nach dem Gottesdienst, oder ein, zwei Tage später, kam der Pastor und sagte, er muss mit mir sprechen. Und da sind Geschwister, die haben sich beschwert, die fühlen sich verletzt, weil ich die Hände hochgehoben habe. Und ich sage, wie, die fühlen sich verletzt? Alle beten hier mit gefalteten Händen, das steht nirgends in der Bibel. Ich habe damit kein Problem, ich bin nicht verletzt. Aber ich tue, was die Bibel sagt und die sind verletzt. Was ist denn das hier? Lobpreis war ein Kampf, es wurde bekämpft, es wurde erklärt als alttestamentlich, es wurde dämonisiert. Du kannst dir nicht vorstellen, was in den 70er Jahren los gewesen ist. Heute in aller Freiheit, wir beten Gott an und niemand macht sich da noch Gedanken. Es sei denn, du kommst aus so einem Background, wo ich gewesen bin. Ja. Aber es ist Standard heute. Aber alles, was heute Standard ist, wurde einmal erkämpft und man zahlt einen Preis dafür. Und dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter und weiter und weiter. Und lass mich noch ganz schnell, wir müssen gleich irgendwie eine Pause machen. Ich merke schon, dass mein Plan irgendwie anders ist. Dann, was der Heilige Geist in den letzten 15, 20 Jahren anfängt zu betonen, Gott zu erkennen als Vater, Gott zu erkennen als unseren Bräutigam, der uns begehrt, der uns schätzt, der zugewandt ist, der uns bei sich haben möchte. Und das hat erst begonnen. Diese Dinge gehen noch viel, viel tiefer. Und alles, was dann da herauskommt, Erkenntnis des Wesens Gottes, Furcht Gottes. Ja. Jetzt haben wir Lehre über Furcht Gottes. Derek Prince, John Bevere und manche andere, Joy Dawson, sie sprechen über diese Dinge oder sprachen über diese Dinge. Und das sind ganz neue Sachen. Und die müssen genommen werden. Und wenn wir mit dem, was der Heilige Geist heute gibt, mitgehen, machen wir uns bereit für das, was er morgen geben wird. Wenn wir heute nicht mitgehen mit den Dingen, dann disqualifizieren wir uns und wir verpassen den Anschluss. Wie du sehen kannst, wie viele, die heute gewaltige Ideen haben und zu gewaltigen Events aufrufen und großartige Geschichten machen, das sind fast alles Leute, die kein Verständnis von Gemeinde haben und die anstößigen Dinge wie was ist echte Bekehrung, was ist Wassertaufe, was ist Geistestaufe, was ist Gemeinde, wie sieht Gemeinde aus, das wird alles übergangen. Aber wir haben gewaltige Offenbarungen über den Geist, über Deutschland und was wir da alles zu tun haben und was wir binden und lösen und all diese Dinge und was uns alles hindert und die Berliner Erklärung ist das große Hindernis und all diese Geschichten, das sind alles Spielwiesen. Das sind alles Ablenkungen. Das hat mit dem Zentrum nichts zu tun. Was wir brauchen, ist vor Gott zu sein und zu sagen, hier sind wir, gib mir ein aufrichtiges Herz und ein aufrichtiges Herz sagt, wenn du sagst Taufe, dann taufe. Und nicht, ja Herr, ich stimme dem schon zu, aber du weißt ja meine Situation mit dem Erbonkel und lutherisch und so weiter. Und dann müssen wir jetzt ganz weise sein und sicher später mal, wenn er gestorben ist und ich die Erbschaft eingestrichen habe, dann kannst du da nochmal drüber sprechen. Ihr Lieben, so funktioniert das nicht. Gott ist Gott und wenn Gott Taufe gebietet und die ersten Apostel haben da überhaupt keine Skrupel gehabt. Petrus befahl, dass man sich taufen ließ. Was, die haben sich bekehrt? Alles klar, ich weiß, was jetzt dran ist. Er befahl, dass sie sich taufen ließen. Er hat nicht einen Vorschlag gemacht. Möchtest du mehr so oder mehr so? Sie haben gesagt, es gibt nur eine Art von Glauben. Wenn du dich bekehrt hast, dann musst du dich jetzt taufen lassen. Wie herrlich einfach war das alles. Und all die Diskussionen, das war alles überflüssig. Und zu dieser Einfachheit kommen wir zurück. Das Evangelium ist einfach. Jesus, der Herr, er gibt sein Wort. Wir erkennen ihn als Herrn an und wir sagen, wir wollen tun, was du sagst. Und wenn er sagt Taufe, dann Taufe. Wenn er sagt Geistestaufe, dann Geistestaufe. Wenn er sagt Jüngerschaft, dann Jüngerschaft. Wenn er sagt neutestamentliche Gemeinde, dann neutestamentliche Gemeinde. Da wird nicht rumgeeiert und gefaselt. Ja, aber man könnte auch anders. Unser Gott sucht keine Ratgeber. Er sucht einfach Menschen, die ihm erlauben, Gott sein zu lassen. Und mit denen wird er gehen. So einfach ist das. Halleluja. Halleluja.